Schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 5. Januar. Wie geht es mit dem Vorläufer Johannes weiter? Wir lesen Lukas 3, die Verse 15 bis 20 in der Basisbibel. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Schaufel in seiner Hand. Er wird sein Getreide gründlich reinigen. Den Weizen wird er in seine Scheune bringen, aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete so die gute Nachricht. Im jüdischen Volk breitet sich eine Erwartung aus. Der Messias, der Gesalbte Gottes, ein Königlicher, ein durch Gottes Geist Ermächtigter, der wird kommen und die Fremdherrschaft des Kaisers aus Rom und die seiner Vasallenfürsten beenden. Wenn wir uns das genauer anblicken in der Zeitgeschichte, dann sehen wir Folgendes. Herodes Sohn Antipas treibt im Jahr 20 nach Christus die Romanisierung von Galiläa voran. Er verlegt seine Hauptstadt nach Tiberias. Ja, Tiberias, wie hieß da nochmal so ein Kaiser? Tiberius? Alles klar, Tiberias. Und diese Stadt liegt am See von Galiläa. Warum dieser Umzug? Kommerz. Die Fische des Sees sind für Rom bestimmt. Romanisierung bedeutet Kommerzialisierung. Die Römer sagen: Wir haben euch erobert. Das Land, die Seen, alles gehört uns. Und die Römer, die setzen das durch. Und die Juden sagen: Ihr habt uns erobert, aber das Land gehört trotzdem nicht euch, denn es gehört Gott. Deswegen gab es in den ersten 2 Jahrhunderten 4 gewaltsame jüdische Revolten. Und jedes Mal zogen aus Syrien die römischen Legionen nach Palästina. Alle jüdischen Revolten atmeten messianische Hoffnung. Es wird endlich einer dabei sein, der Jerusalem von der römischen Besatzung reinigt und das eigene Volk von den Sündern und Kollaboratoren gleich mit. Diese messianische Hoffnung, die flackert auf einmal auch am Jordan auf. Deshalb die Frage: Der Messias, ist das dieser Johannes? Johannes antwortet darauf: Ich tauche euch in Wasser ein. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Ich bin nicht gut genug, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Er wird euch mit heiliger Geistkraft und Feuer eintauchen. Die Taufe weckt zu Recht Hoffnung auf Veränderung. Aber der Stärkere, der dem Johannes eindeutig untergeordnet ist, der wird mit Geist und Feuer taufen. Ja, wer wird kommen? Das war oft die Frage. Und nach Johannes kommt Gott selbst, nämlich zum Gericht. Und somit ist klar, dass Gott selbst mit Sturmwind und Feuer kommt. Wind und Feuer sind Bilder für die stürmischen Kräfte der Veränderung. Wind of Change. Mit einem Bildwort aus dem Jesaja-Buch erläutert Johannes Wind und Feuer. Er hält die Worfschaufel in seiner Hand, um seine Tenne zu reinigen und das Getreide in seiner Scheune aufzuhäufen. Die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ja, durchs Hochwerfen wird das schwerere Korn von der Spreu getrennt. Sie wird vom Wind verweht. Da haben wir ihn. Die Geistkraft. Wind. Und die Spreu landet dann im Feuer. Zum Heizen. Johannes präsentiert sich hier bildgewaltig, wortgewandt und auch deutungsfreundlich. Jüdische Ohren hören bei Korn und Spreu Israel und die Heiden, also wir und die anderen. Christliche Ohren denken bei Wind, Feuer und Geist an Pfingsten. Davon schreibt Lukas später in der Apostelgeschichte. Und die Ersthörer denken an ihre Erfahrungen mit Gottes Geist. Ein Blick in eine Synopse zeigt, dass alle vier Evangelien dies Thema behandeln und das so ähnlich im Wortlaut, dass man vermutet, dass es eine gemeinsame schriftliche Quelle gibt, die die Evangelisten bearbeitet haben, so wie Lukas das zu Anfang seines Evangeliums erzählt hat. Markus lässt das Feuer weg. Vielleicht war ihm die Bedeutung schon nicht mehr ganz so klar. Ich denke, dass es deshalb nicht um zwei Taufen geht, eine Geisttaufe und eine Feuertaufe. Vielmehr geht es darum, dass der Stärkere, der Messias, der selbst mit Geistkraft gesalbt ist, diese Geistkraft reinigend und verwandelnd weitergibt. Daher wurde einem Paulus klar, dass es nicht um punktuelle, emotionale Fröhlichkeitserfahrungen mit dem Geist geht, sondern um ein Leben im Geist, im beständigen Wachsen, denn es geht um Veränderung. Nur Lukas beschließt dieses Thema mit einer persönlichen Anmerkung zu Johannes. Er mahnte noch vieles andere an, und das Volk bekam die frohe Botschaft zu hören. Lukas kennt also noch weitere Inhalte der Johannesverkündigung. Und die ganze Verkündigung von ihm beschreibt er mit Ermahnen und Frohbotschaften. Okay, das Verb Frohbotschaften gibt's leider im Deutschen gar nicht. Ich habe das mal ausgesprochen, weil da das Wort Evangelium drin steckt. Also die Gerichtspredigt, für die Johannes steht, ist demnach Teil der guten Nachricht. Zumindest bei Johannes. So sieht es Lukas. Ja, was ist das Gute oder Frohe am Gericht Gottes? Ja, ganz klar. Das Böse kommt mit allen seinen bösen Taten nicht durch. Auch wenn die Welt- und Menschheitsgeschichte so aussieht, Gott wird dem Bösen in allen seinen Formen widersprechen und sich auf die Seite der Opfer stellen und das Recht, die Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit zum Leuchten bringen, durchsetzen. Gott sei Dank gibt es ein Gericht. Und uns muss klar werden, dass alle unsere Taten Folgen haben. So das hebräisch-jüdische Denken. Eine Tat ist nicht nur die einzelne Tat. Eine Tat wird dadurch vollständig, dass zur Tat die ureigene Folge kommt. Ein einleuchtendes Beispiel ist die Herdplatte. Meine Tat, eine heiße Platte zu berühren, wird durch die Folge schmerzende Finger, Verbrennungen, vollständig. Jede Tat, ob gut oder schlecht, zieht eine dementsprechende Folge nach sich. Die Verbrennung ist keine Strafe. In diesem Sinne haben alle unsere Taten Folgen. Ja, aber das ist kein starres und auch kein logisches System. Uns alle betrifft auch der Hiob-Faktor. Uns widerfährt etwas Schlimmes und wir können nicht sagen, wovon das eine Folge sein könnte. Wir können unsere Taten also nicht mit den Folgen, die wir erleben, miteinander verrechnen. Darüber hinaus haben Taten, zum Beispiel im Bereich der Umweltzerstörung, so weitreichende Folgen, dass sogar noch Generationen nach uns die Folgen zu tragen sein werden. Auch das gibt es. Lukas beschließt seine Ausführungen zum Vorläufer Johannes mit einer abschließenden Notiz. Johannes tadelte auch den Landesfürsten Herodes, denn Herodes hatte Herodias geheiratet, die Frau seines Bruders, und darüber hinaus viel Unrecht getan. Zusätzlich zu all dem Unrecht ließ Herodes jetzt auch noch Johannes ins Gefängnis werfen. Von seinem Martyrium erzählt uns Lukas nichts. Auch die bekannte Sache mit dem Tanz der Tochter von Herodias, Lukas erzählt davon nichts. Was Lukas wichtig ist, diese kurze Anspielung. Johannes legt sich mit Herodias und Herodes genauso an, wie Elia sich mit Ahab und Isabel angelegt hat. Johannes, ein würdiger Vorläufer, ein großer Prophet, auf den Spuren eines Elias. Die ungerechte Folge, Gefängnis. Er landet in der Felsenfestung Machaerus am Ufer des Toten Meeres. So führt uns Lukas vom Vorläufer zum Stärkeren, zu dem, der mit Geist, Wind und Feuer taufen wird. Dem bereitet er mit dem heutigen Abschnitt die Bühne für morgen. Nebenbei, was mich persönlich berührt, Johannes hat seinen Platz gefunden und angenommen. Er ist Johannes, der Vorläufer. Anscheinend will er keine andere Rolle, weder Nebenrolle noch Hauptrolle im Leben. Ich bin Volker, du bist du. Ich will mein Leben leben. Und auch dir gilt, dein Leben zu leben. Volker sein, du sein, kein anderer. Shalom.